dann muss ich mich jetzt etwas kürzer fassen, was mir sehr schwer fällt. Ja. Ja, ich habe heute mal ein bisschen was vorbereitet zu dem Thema Endzeit. Was nun? Endzeit, was nun? Also in dieser Zeit, ihr habt das sicherlich ja auch alle mitverfolgt, gerade in der ersten Zeit, als das losging mit der Corona-Krise, da kamen dann sofort die ersten Statements, die waren sofort da. Die ersten sagten, oder einige sagten, das ist alles das Werk des Teufels. Sowas hat nie was mit Gott zu tun, weil Gott ist gnädig und Gott ist Liebe. Das würde er alles nicht zulassen. Dann gab es Äußerung, nein, das ist Gericht Gottes über die Zügellosigkeit in unserer Gesellschaft und über den Abfall. Und dann habe ich jemand gehört, der sagte, das ist Gottes Handeln in seiner großen Liebe, weil er uns wachrütteln will, weil er die Menschen wachrütteln will und an sein Herz ziehen will. Dann habe ich so Äußerungen gehört, der Antichrist wird offenbar. Und selbst in dem Wort Corona kann man durch irgendeine Technik dann ableiten, dass dahinter verborgen ist die Zahl 666. Und so unterschiedlichste Gedanken, die für mich aber auch so sagen, ja, da ist sofort jemand, der eine Erklärung hat, aber auch haben möchte, vielleicht auch aus einem Gefühl der Verunsicherung heraus, so was passiert jetzt hier, das ist ja auch menschlich, ne? So, das Leben verändert sich plötzlich, die ganz gewohnten Bahnen, so wie unser Leben eben tickt, plötzlich kommt alles zum Stillstand. Und natürlich möchte der Mensch eine Erklärung haben. Und so aus einem Sicherheitsbedürfnis, aus dem Bedürfnis vielleicht auch was zu verstehen und kontrollieren zu können für sich persönlich und nicht nur ausgeliefert zu sein, dass dann solche Erklärungen dargeboten werden. Und ich frage mich, ob man das wirklich so kann. Ja, und berufene Christen sagen die unterschiedlichsten Sachen. Und man merkt irgendwo, ja, da sind Sichtweisen, die werden aus dem Wort vielleicht sogar abgeleitet. Aber dahinter bleibt doch wirklich auch ein Fragezeichen. Ist es das tatsächlich? Ist es das, was da passiert? Und da habe ich letztens den Vers gehört, Lukas 21, 28. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, sagt Jesus zu den Jüngern, das ist so die Beschreibung der letzten Zeit, dann sagt er zu den Jüngern, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und ich musste dabei auch an den Psalm 121 denken, wo da steht, ich schaue auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Also dieses sich ausrichten auf Gott, nach oben schauen, hin zur Erlösung schauen, wenn dieses anfängt. Oder wie der Psalmist das genauso schaut, sagt, ich schaue hin zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Auch vielleicht meine Antwort von dem Herrn. Daran musste ich so denken und ich habe gesagt, ja, wie ist denn Gott? Gott verändert sich doch nicht, das wissen wir doch. Wir wissen, dass Gott sich nicht verändert. Und gerade kam es auch bei Heike im Gebet raus, Gott hat die Dinge in seiner Hand. Wir wissen, dass Gott einen Plan hat mit dieser Welt. Nicht nur mit uns persönlich, mit jedem von uns einen Plan hat, dass er jetzt schon weiß, wie die Anzahl unserer Tage sind. Er weiß, wie viele Haare wir auf dem Haupt haben. Er weiß die verborgensten Dinge von uns, manches ist uns selbst nicht mal bewusst, aber Gott weiß es. Und er weiß auch um die Dinge der ganzen Welt, um die Geschehnisse. Und er hat einen Plan. Und er hat uns nicht im Dunkeln gelassen. Er hat gesagt, was passieren würde. Die Bibel ist von Anfang an bis zum Ende mit Verheißungen, mit Prophezeiungen versehen, die ankündigen, was passieren wird. Vieles hat sich schon erfüllt. Und es ist auch eine ganz klare Sache gesagt, zur letzten Zeit, zur Endzeit, wie das geschehen würde, wie es vonstatten gehen würde. Jesus selbst beschreibt das in diesen Versen auch in Lukas 21 und die Parallelstelle sehr viel ausführlicher ist der Matthäus 24, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Und wir sehen, dass da was beschrieben ist. Das ist für uns zum Teil gar nicht so vorstellbar, weil Dinge da passieren, die wir noch nie erlebt haben, auch in dieser Größenordnung. Ja, wir lesen, dass dann Jesus davon spricht, dass die Endzeit eben da sein würde, dass sie kommen würde, dass das mit Wehen geschieht, also dieses Bild einer gebärenden Frau, die unter Schmerzen liegt, die immer häufiger kommen, die Wehen, bis dann letztendlich die Geburt dessen, was da kommen soll, da ist. Und dann lesen wir von der Entrückung, dass Jesus den Gläubigen entgegenkommt, seinem Volk und sie zu sich nimmt. Das sind ja Dinge, ja mal ehrlich, wir reden darüber. Aber wer kann sich das denn vorstellen? Das hat doch nie einer erlebt, außer Henoch. Aber es hat keiner gesehen, wie es bei Henoch lief. So, es steht nur, er war entrückt. So, und ich gestehe, ja, ich glaube das, dass Gott das tun kann. Aber so dieses Jetzt ist es ganz nah, es könnte jetzt passieren, da habe ich irgendwo eine Vorstellungsgrenze. Das ist für mich fern. Und dann ist von der Trübsalzeit die Rede. Ja, und darunter kann ich mir ja noch was, wenn ich das mir dann so ansehe in der Bibel, was man darunter versteht, mit Katastrophen und Niedergang und Verderben und Tod und Kriegen und all sowas. Ja, also das kann ich mir vorstellen, weil das Dinge sind, die in der Welt immer wieder passiert sind. Und dann die Wiederkunft Jesu selbst in Herrlichkeit. Ja, es ist ja schon sowas, ich meine, da sind wir doch alle, also ich bin da zumindest, da heiße ich Thomas. Was ich nicht sehe, das fällt mir dann auch schwer zu glauben. Ich glaube, dass Jesus sichtbar wiederkommen wird. Die Welt wird ihn sehen. Ich weiß nicht, wie das geschehen kann. Ja, aber er hat es gesagt. Und das ist so, nach dem endzeitlichen Geschehen, ist das der Höhepunkt der Endzeit. Und dann ist da verheißen das tausendjährige Reich seiner Herrschaft. Er ist leibhaftig hier auf der Erde und herrscht. Und nach dieser Zeit kommt dann das jüngste Gericht. So, das ist uns doch alles so in ganz groben Schritten jetzt mal beschrieben, vorgezeichnet. Gott hat uns nicht im Ungewissen gelassen. Und er hat gesagt, und ihr geht in diese Zeit mit hinein, zumindest ein Stück weit, bis zur Entrückung. Und selbst nach der Entrückung soll es so nach verschiedenen Bibelauslegern noch Menschen geben, die sich auch bekehren können. Und wir wissen auch, dass diese Welt gefallen ist. Darüber hat uns der Herr auch nicht im Unklaren gelassen. Und wir wissen auch, wer diese Welt regiert. Der Fürst dieser Welt ist der Teufel. Der Mensch als Krone der Schöpfung und als eingesetzter Herrscher über diese Schöpfung Gottes hat die Herrschaft abgegeben durch den Sündenfall. Und der Feind regiert hier. Und alles das, was an Bösen passiert, kommt ursächlich aus seinem Wesen. Und das sehen wir ringsherum. Und wir wissen auch von der Endzeit her, so wie sie beschrieben ist in der Offenbarung, dass das immer offenbarer werden wird. Es wird immer mehr werden, immer ungeschminkter, immer offenbarer, ja. Und mit immer größerer Härte. Das ist so mal beschrieben, die Endzeit. Und da stellt sich natürlich die Frage, sind wir in der Endzeit? Manch einer wird dann für sich so sagen, klar doch, ist doch logisch. Aber ich sage euch, vor ein paar hundert Jahren haben vielleicht auch schon Menschen gedacht, wir sind in der Endzeit. Also wenn ich jetzt nur mal an Seuchen denke, die Pest, hat Heike mir gestern noch gesagt, hat 6 Jahre lang gewütet. Jeder dritte Mensch ist gestorben. In der Welt, da wo sie gewütet hat. Ich weiß nicht, ob die weltweit gewütet hat, die Pest. aber hier in Europa auf jeden Fall. Viele, viele Tote. Ob die Menschen da gedacht haben, wir sind in der Endzeit? Und die Frage ist, sind wir in der Endzeit? Matthäus 24, Vers 3. Da fragen die Jünger den Herrn, als er davon spricht, dass der Tempel zerstört werden würde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Sie hatten den Herrn für sich schon als Messias erkannt, als den Gesalten, als den Gesandten Gottes. Das hatten sie. Und sie verknüpften das so, denke ich, auch mit dem, wie es damals bei den Juden geglaubt wurde, mit dem Ende der Welt. Man muss sehen, also die Juden hatten eine Messias-Erwartung, die schon im Alten Testament begründet war, über viele Verheißungen und die sich dann teilweise auch erfüllt hatten, schon. Und die warteten auf den Retter, auf den von Gott gesandten Retter, der das Volk einigen würde, der das Volk von jeglicher Fremdherrschaft befreien würde, der ein Friedensreich gründen würde, verbunden damit, dass die ganze Welt an den einen Gott glauben würde. Das war das Ende der Welt, also die Endzeit aus dem jüdischen Glauben heraus und die Messias-Erwartung. Wir Christen haben im Grunde eine ganz andere Messias-Erwartung oder eine ähnliche, sagen wir es mal so. Ja, die ist damit verbunden, dass der Herr kommt, einmal als Lamm, der Messias, so wie Jesus das getan hat, und sich opfert, angekündigt in Jesaja 53, unter anderem, aber da ganz deutlich, der Lamm und das Löwe, das Lamm und der Löwe, und dann wiederkommt als Löwe, als Herrscher. Das ist die zweite Ankunft Jesu. Die erste haben wir erlebt. Die erste hatte ihren Höhepunkt auf Golgatha und in der Auferstehung. Und Jesus hat gesagt, und ihr werdet mich wiederkommen sehen. Und das ist beschrieben in der Offenbarung. In der Offenbarung 5,5 steht, dass der Löwe von Juda überwunden hat. Und dann später in der Offenbarung, Kapitel 19, da lesen wir dann von der Herrschaft, die er antritt. Der Messias. Und damit verknüpft sich auch die Endzeit. Aber die schließt sich nicht an, sondern die Endzeit ist vorgelagert zur zweiten Wiederkunft Jesu, wenn er in Herrlichkeit kommt. Das ist nicht der Zeitpunkt, wenn er kommt, um die Gläubigen zu sich zu sammeln, sondern das ist der Zeitpunkt, wo er wirklich als Herrscher über alles regiert, wo er den Antichristen besiegt hat und alleine herrscht. Das ist, und dann geht die Endzeit zu Ende, letztendlich. Das ist die Messias-Erwartung im Christentum. Ja, und wenn wir dann das, was Jesus hier sagt, als Antwort auf die Frage, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende, da hält er ja eine längere Rede und führt so manche Dinge aus. Und diese Dinge, die haben wir schon vielfach gehört. Und manches können wir jetzt in dieser Zeit zuordnen, manches können wir aber auch der Vergangenheit zuordnen und sagen, das war doch schon immer so. Warum ist das jetzt für mich so greifbar ein Zeichen für die Endzeit? Er spricht davon, dass Verführung stattfinden würde. Er spricht davon, dass viele kommen unter seinem Namen. Er spricht von Kriegen und Kriegsgeschrei. Kriege hat es über die Jahrhunderte immer gegeben. Und Kriegsgeschrei. Wo Krieg ist, ist auch Kriegsgeschrei. Und ein Volk wird sich gegen das andere erheben. Auch das haben wir in der Vergangenheit erlebt. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben. Und das erleben wir jetzt auch. Ja, wenn wir die Nachrichten einschalten, dann hören wir von Hungersnöten. In den letzten Jahren eigentlich mehr. Und wir hören immer wieder von Erdbeben. Und jeden Tag hören wir von Kriegen. Und er redet davon, dass man die Christen, na, hier redet er von den Juden, der Bedrängnis preisgibt. Und dass man gehasst werden wird, um seines Namens willen. Das ist die Christenverfolgung. Und die erleben wir eigentlich auch schon in den letzten Jahrhunderten. Vielleicht nicht so sehr in unseren Breiten, aber in anderen Breiten. Aber in unseren Breiten nimmt es zu. Nicht so offenbar mit Gewalt, aber auch immer mehr, dass Christen an den Pranger gestellt werden. Und in anderen Ländern ist es ganz extrem. Und er spricht davon, dass ein Abfall stattfindet. Ein Abfall von Gott. Und das ist so ein Zeichen, wo ich persönlich sage, und das geschieht seit den 60er Jahren massiv. Das Aufbegehren, die Widerspenstigkeit gegen die Regeln Gottes, das Suchen nach Selbstverwirklichen unter dem Begriff der Freiheit, bis dahin, dass, wenn man mal an manche politische Partei, ich denke jetzt an eine, da gab es sogar mal Ansätze zu erlauben, dass Pädophilie nicht mehr unter Strafe gestellt wird. Diese Ansätze gab es auch mal. Und wir sehen, wie sich in den letzten 50 Jahren unsere Gesetzeskultur sich total verändert hat. Und alles das freigegeben wird, was früher undenkbar war. Weil unsere Gesetze aus den Geboten Gottes, auf den Geboten Gottes gründen und die werden immer mehr ausgehöhlt. Der Abfall von Gott, wo wirklich kein echter Glaube mehr da ist und Gott eigentlich in Frage gestellt wird und nicht mehr als Autorität anerkannt wird. Und die Liebe wird erkalten. Das heißt, der Mensch schaut mehr auf sich als auf den Nächsten. Und diese Dinge, die sehe ich schon kommen. Die sehe ich. Bei den Ersten, da sage ich ja, das hat über all die Jahrhunderte, ist das so gewesen. Ich weiß auch nicht, wie Jesus das gemeint hat. Vielleicht spricht er auch in diesen Zeiträumen und sagt, das entwickelt sich so ganz langsam. Ja. Ich kann da keine verlässliche Antwort drauf geben. Aber ich kann sagen, für mich ist das, was er hier sagt, das alles aber ist der Anfang der Wehen. Das sehe ich ganz deutlich, dass sich das immer heftiger entwickelt. Dass wir diese Dinge wohl teilweise über Jahrhunderte beobachten konnten, aber dass die Dinge immer drängender werden, immer häufiger diese Negativnachrichten kommen. Das ist meine persönliche Wahrnehmung. Und so ist das unter einer Geburt. Die Wehen fangen erst langsam an. Da können, ne, ihr Frauen, ihr könnt da mehr zu sagen als ich, aber so wie ich das halt bei Heike mitgekriegt habe und weiß, da kommt meine Wehe. Und dann kommt die nächste irgendwann. Und dann wird das immer heftiger. Und je näher die Geburt rückt, umso mehr und stärker werden die Wehen. Bis dann die eigentliche Geburt ist. Und das sehe ich. Das sehe ich. Und was ich auch sehe, wenn ich jetzt von der Endzeitrede Jesu mal wegschaue in die Offenbarung, was da an Gerichten angekündigt ist für die Endzeit. Es gibt da die Siegelgerichte, die Posaunengerichte, in Kapiteln 6 bis 8 der Offenbarung und im Kapitel 13 oder 15 beginnen dann die Schalengerichte. Drei Gerichtsperioden, die immer heftiger werden. Und das Kennzeichen dieser Gerichtsperioden ist nicht ein lokales Geschehen, sondern da ist immer die Rede davon und es war ihnen gegeben, die Erde. Es ist erdumfassend, was passiert. Die ganze Menschheit leidet darunter. Die ganze Schöpfung leidet darunter. Und diese Entwicklung, die sehe ich auch. Ja, wenn ich so unsere Klimaveränderungen sehe, da kann sich kein Land mehr rausziehen. Oder wenn ich jetzt diese Pandemie sehe, da kann sich kein Land mehr rausziehen. Und wir sind als Nation so miteinander verwoben, dass vieles weltweit passiert. Und das sind für mich persönlich Anzeichen dafür, ja, es geschieht immer drängender und es geschieht immer ausgedehnter. Und dann gibt es für mich ein ganz maßgebliches Ereignis, was für die Endzeit spricht. Der Herr hat gesagt, dass er sein Volk auf die ganze Erde verstreuen würde und dass er es wieder sammeln würde. Und das ist Voraussetzung für endzeitliches Geschehen, weil sich vieles in Israel und in Jerusalem abspielen wird. Wir lesen davon, dass der Antichrist sich in den Tempel setzt. Der Tempel muss da sein. Und es muss in Jerusalem sein. Und dazu gehört auch, dass der Staat Israel da ist. Und das ist geschehen. 1948 ist der Staat Israel wiedergeboren worden. Die ersten Ansätze dazu gab es schon Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist ganz interessant. Ende des 19. Jahrhunderts sind ungefähr 150.000 Juden in ihr angestammtes Land gekommen und haben Land gekauft, Wüstenland, und haben es urbar gemacht. Und da gab es einen Mann, der hieß Ben Eliezer Yehuda. Wisst ihr, was der gemacht hat? Habt ihr den Namen schon mal gehört? Der war Journalist und der liebte die hebräische Sprache. Und die hebräische Sprache, die jüdische Sprache, war zu dem Zeitpunkt tot. Es war eine tote Sprache, die nicht mehr in einem Volk gesprochen wurde, weil das Volk über die ganze Erde verstreut war. Da gab es vielleicht den einen oder anderen. Und Ben Eliezer Yehuda hat diese Sprache wieder kultiviert und eingeführt. Und er gilt als derjenige, der die Sprache, die hebräische Sprache, Ivrit, die heute noch in Israel gesprochen wird, wiederbelebt hat. Diese Nation ist zum Leben gekommen. Das Volk Gottes ist gesammelt worden in Israel. Und der Herr hat ihnen eine eigene Sprache wiedergegeben. Und das finde ich ganz groß. Und das ist für mich ein Zeichen, es geht dem Ende entgegen. Es geht dem Ende entgegen. Und wenn wir diese Dinge sehen, dann sind wir bei dem, was Jesus sagt, dass wir halt die Zeichen beobachten sollen. Und das kommt dann im Folgenden so in dem Matthäus Evangelium Kapitel 24. Ich lese jetzt mal, oder ich sage euch mal die Bibelstellen ab Vers 32. Da ist die Rede von dem Feigenbaum. Ja? Und er sagt, an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer naht. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Aber er sagt dann auch später, von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Ein Geheimnis. Es ist verborgen, wann das Kommen Jesu sein wird. Wann diese Zeit, diese Wehen so dramatisch werden, dass wir allein an den Zeichen wissen, es ist ganz nahe. Aber wir wissen den Zeitpunkt nicht. Aber der Herr hat uns gesagt, wie wir uns verhalten sollen. Und das ist wichtig zu wissen, dass er sagt, wenn ihr das kommen sehen, dann verhaltet euch so und so. Und der Schwerpunkt auf dem, was er sagt, in diesem Kapitel 24 und auch im 25, in diesen Gleichnissen, die da kommen, ist: seid wachsam. Seid wachsam. Er beschreibt hier die Zeit, wie sie sein würde, denn es ist wie in den Tagen Noahs, so wird auch sein das Kommen des Menschensohn. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht. Keine Aufmerksamkeit über die Dinge, die letztendlich um die Menschen herum geschahen. Die Menschen haben die Zeiten nicht deuten können, haben nicht den Blick auf Gott gehabt und auch nicht erkannt, da passiert was. Sie haben wohl den Noah gesehen, wie er da an seinem Schiff baute und haben den für verrückt erklärt, aber haben es nicht ernst genommen. Und dann sagt der Herr im Vers 42, darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und das folgende Gleichnis vom treuen und vom bösen Knecht geht im Grunde auch in diese Richtung, wo er sagt, wenn aber jener als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen, dann wird der Herr dieses Knechts kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Da redet er von den Knechten. Und das ist, denke ich, so eine Botschaft an uns. Lasst uns aufmerksam sein. Wachsam sein. Lasst uns auf die Zeichen schauen. Lasst uns nicht abgelenkt sein von den weltlichen Dingen und von den eigenen Dingen. Natürlich machen die unser Leben aus, ja. Aber lasst uns immer darauf achten, dass wir eine Antenne haben für den Herrn. Ausgerichtet sind. Lasst uns darauf achten, dass wir Gemeinschaft haben miteinander, dass wir das Wort aufnehmen, dass wir Gemeinschaft haben mit dem Herrn selbst und vorbereitet sind. Darum geht es auch dann im Kapitel 25. Ja, das ist, diese Gleichnisse kommen alle nacheinander. Und jedes Mal geht es um diesen Punkt der Wachsamkeit. Da sagt er von den klugen und törichten Jungfrauen, ja, ihr kennt diese Geschichte, ich will die jetzt nicht ausdehnen, 5 hatten kein Öl und 5 hatten Öl. Alle 10 warteten auf die verheißene Ankunft des Bräutigams. Ja, das zog sich dann aber hin. Und was passiert? Die schlafen alle ein. Die verlieren ihre Wachsamkeit. Lullen dahin. Ja, wir kennen das von den Jüngern Jesu, die im Garten Gethsemane einschliefen, abgelenkt waren, zu müde waren. Ist ja auch menschlich. Ja, aber sie schliefen ein, waren nicht mehr wach für das Geistliche. Und plötzlich geht das Getöse los, der Herr kommt, der Bräutigam kommt. Und dann stehen da die 5 und haben kein Öl. Und da geht es dann nicht nur um Wachsamkeit, sondern es geht auch, das Öl spricht für den Geist Gottes, um die Beziehung mit dem Herrn. Ist der Herr in der Mitte meines Herzens? Hat er Wohnung in mir? Lebe ich diese Beziehung? Bin ich ausgerichtet? Bin ich wachsam? Und das letzte Gleichnis, was er da anführt, das ist das von den anvertrauten Zentnern. Da geht es dann nicht so um Wachsamkeit, sondern um Treue und um Hingabe. Ihr kennt das, dieses Gleichnis, ne? 1 Zentner, 2 Zentner, 5 Zentner oder Talente wird manchmal auch übersetzt. Und 2 von den Knechten setzen das ein, nur einer nicht. Und zu den beiden, die es eingesetzt haben, die das, was der Herr ihnen anvertraut hat, für sein Reich genutzt haben, um es gewinnbringend einzusetzen, den sagt er dann, du treuer und du tüchtiger Knecht, setz dich zu meiner Rechten. Oder kehre ein. Ich weiß es nicht genau, müsste ich nachlesen. Ja, auf jeden Fall kommt dann die Belohnung. Und das ist auch eine Verhaltensvorgabe, die uns der Herr mitgibt. Wachsam sein, bereit sein, das, was wir von ihm empfangen haben, für sein Reich einzusetzen. Und ich schließe jetzt nochmal mit dem Lukas 21, 28. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Der Herr hat alles in seiner Hand. Manch eine Frage bekommen wir nicht beantwortet. Manch eine Antwort bleibt im Verborgenen, bis es geschieht. Aber der Herr hat uns gesagt, dass es kommt und wie wir uns verhalten sollen. Amen.